Es ist mir einfach eine Freude, hier als schwäbischer Gastarbeiter im Badischen zu sein und mit so einer wunderschönen Themenstellung hierher kommen zu dürfen. Das ist eine doppelte Freude. Was geschieht im Abendmahl und warum ist es so zentral? Das ist sehr klar, es ist sehr direkt und ich hoffe, ich kann so direkt und klar auch diese Doppelfrage beantworten. Mache ich am besten gar nicht selber. Da hören wir einfach auf Jesus Christus. Was im Abendmahl geschieht und warum es so zentral ist, das kann uns niemand besser sagen als Jesus Christus selber. Er hat es ja schließlich auch eingesetzt. Das heilige Abendmahl hat er erklärt, er hat es gedeutet, er hat uns ausdrücklich angewiesen, es zu tun und es wie seine Jünger auch fortzuführen. Jetzt gleich zur Hermeneutik, zur Grundlage der Schriftauslegung von meiner Seite auf Jesus Christus hören bedeutet, in der Schrift forschen. Ich habe mir meine Bibeln einfach hierher gelegt für die Nachfragen nachher. Da dürfen Sie mich ruhig löchern. Ich habe extra keine Krawatte mit, damit Sie mich nicht da zu fest dran packen. Aber so geht es vielleicht auch. Auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift verstehen wir vielleicht noch besser, was er uns mit dem Heiligen Abendmahl schenkt. Er selber verweist uns auf die Schrift. Sie ist's, die von mir zeugt, spricht er. In der Heiligen Schrift finden wir die Antwort auf diese Doppelfrage. Ich fange mal einfach so an. Gott wurde Mensch, damit wir seine Stimme hören. Aber wir müssen präziser werden. Gott wurde Jude, damit wir seine Herkunft kennenlernen. Es ist wieder etwas brisant, so deutlich zu werden. Aber jüdischer Mensch aus Galiläa, geboren zur Zeit des Kaisers Augustus. Quirinius war Landpfleger in Syrien, wissen wir aus dem Evangelium nach Lukas. In der Zeit gab es in China die Han-Dynastie und irgendwo im amerikanischen Kontinent wurden so paar plumpe Maya-Figuren aus der Vor-Maya-Zeit da gemeißelt. Das ist die Epoche, in die wir jetzt reingehen, um nochmal deutlicher zu verstehen, was uns Jesus Christus schenkt, als er das heilige Abendmahl damals seinen Jüngern eingesetzt hat. Gehen wir direkt auf die Einsetzung des heiligen Abendmahls zu. Es war unmittelbar vor einem großen Passafest, als Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem zur Feier des Passamahls einen eigens dafür bestimmten Saal besorgt hat. Und im Lauf dieser Pessachfeier, heute würde man sagen, im Lauf eines Sederabends, damit wird ja diese Pessachwoche eröffnet, hat er das heilige Abendmahl eingesetzt. Die von ihm damals gesprochenen Worte sind fast identisch in den ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas überliefert und dann noch bei Paulus, ebenfalls im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, zitiert. In unserem württembergischen Katechismus hat man versucht, diese Einsetzungsworte zu harmonisieren. Der Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm er das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Im Grunde ist damit schon alles gesagt, aber jetzt versuchen wir es nochmal etwas näher vielleicht zu verstehen, uns dem anzunähern, was Jesus Christus damit gesagt hat. Zunächst mal, er hat Aramäisch gesprochen. Ich habe es jetzt auf Deutsch zitiert, harmonisiert. Aramäisch, die Muttersprache Jesu. Vielleicht auch noch etwas, noch mehr ans Schrifthebräische angeglichen. Aramäisch ist ein hebräischer Dialekt. Das Neue Testament liegt griechisch vor. Das ist schon eine Übersetzung. Weitere Übersetzungen nach dem Griechischen sind ja recht bald gefolgt. Es gab dann koptische Übersetzungen, syrische, äthiopische, armenische, ging dann so weiter. Dann kam bald das Lateinische. Und irgendwann, gotisch, deutsch, früh neuhochdeutsch, irgendwann wurde es dann auch für uns etwas verständlicher. Es ist wichtig, dass wir das auch beachten. Aber jetzt diese Worte, die Jesus Christus damals gesprochen hat, beschreiben einen Bundesschluss. Der neue Bund zwischen Gott und seiner Gemeinde wird hier eingesetzt. Bei der Feier des Heiligen Abendmahls in der Gottesdienstgemeinde geschieht damit offenkundig auch Bundeserneuerung im Rahmen einer Mahlzeit und inhaltlich gedeutet von Jesus Christus selber. Der Bezug zu einem anderen, zu einem ersten Bundesschluss, ebenfalls verbunden mit einer Mahlfeier, ist offenkundig, die geschah damals oben auf dem Sinai. Mose überbringt dem Volk die Rechtsordnungen Gottes. Die Worte sind damals schriftlich niedergelegt worden. Es wurden Steinmale errichtet, Brand- und Dankopfer dargebracht. Und mit dem Blut des Bundes wurde das Volk besprengt, während Mose gesprochen hat: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und darauf ist Mose mit Aaron, Nadab und Abihu und weiteren 70 Ältesten hoch auf den Sinai gegangen. Sie sahen den Gott Israels, heißt es dann. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Bundesschluss auf dem Sinai. Ja, wir haben es bei der Feier des Heiligen Abendmahls mit einer, zunächst mal mit einem Bund zu tun, mit dem, ja, dem neuen Bund geschlossen im Blut Jesu Christi. Was bedeutet es, Bund? Es ist jetzt schon eine Weile her, da ist ein guter Bekannter von mir gestorben. Der war alleinstehend, hat einen ausgezeichneten akademischen Abschluss gehabt, hervorragende Bibelkenntnis besaß er. Er galt in unserem Dorf als begütert, aber etwas eigenwillig. Und in seinem Testament hat er eben nicht seine Angehörigen, sondern zwei Hilfswerke bedacht. Bewährte Hilfswerke, denen hat er sein Vermögen komplett hinterlassen. Kann man sich vorstellen, dass die Gerüchteküche dann hochgekocht ist und wurden dann auch sehr schnell Rechtsanwälte hinzugezogen. Da mussten dann noch Zeugen benannt werden, um die Zurechnungsfähigkeit vom Verstorbenen bestätigen zu können. Wir kennen das vielleicht alles auch aus mehr oder weniger näherer eigener Erfahrung. Der letzte Wille dieses Mannes wurde in Frage gestellt, wurde in Zweifel gezogen, was er da niedergelegt hat. Und der Gültigkeit seines Testaments war aber trotzdem nicht zu rütteln. Die Niederschrift konnte nur nochmal notariell beglaubigt und bestätigt werden. Also nochmal nach einhelliger Überlieferung der Evangelien und des Paulus spricht Jesus bei der Einsetzung des Heiligen Abendmahls in Verbindung mit dem Kelch von einem Bund. Hat Luther mit Testament übersetzt. Ja, so wie man die Worte Kirche und Gemeinde auch aus demselben griechischen Wort übersetzen kann, so kann man das Wort Bund mit Testament aus dem einen griechischen Wort gleichwertig übersetzen. Dies ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. So vor allem Lukas und Paulus im 1. Korintherbrief oder dies ist mein Blut des Bundes bei Matthäus und Markus. Der erste Bund ist verbunden mit Mose als Bundesmittler von Gottes Bundessatzung, Auszug Israels aus Ägypten, hinein in diese neue Freiheit, verbunden mit dem neuen Land, dem neuen Tempel und einer neuen Ordnung des Gottesdienstes. Der neue Bund, der wird schon im Alten Testament verheißen, Jeremia 31 spricht davon, und wird im Hebräerbrief Kapitel 8 als Schriftbeleg zitiert. In Jesus Christus ist dieser neue Bundesschluss erfüllt. Jeremia nennt ihn auch den ewigen Bund. Gott verheißt diesen ewigen Bund schon im Alten Testament und in Jesus Christus wird er erfüllt. In der Feier des Heiligen Abendmahls hat Jesus Christus der gesamten Kirche unmissverständlich, ich will mal so sagen, sein Vermächtnis hinterlassen. Er betont ausdrücklich, dies tut. An der Stelle, ja, bin ich immer wieder neu verwundert, worauf manche Gemeinden und auch manche kirchlichen Gemeinschaften alles kommen, was man alles tun kann. Und ich verstehe es nicht, warum es in unseren Gemeinden häufig so viel schwerer zu fallen scheint, einfach mal das Neue Testament zu vollstrecken. Das scheint in jedem rechtsstaatlichen Umfeld leichter zu klappen als in der Kirche. Und was wird nicht alles im Namen Gottes versucht zu tun? wird ja gar nicht mehr fertig, das fange ich gar nicht an aufzuzählen. Aber sein ausdrücklicher Wille mit der plausiblen Anweisung, dies tut, der geschieht häufig entweder gar nicht oder wird nur in Teilen umgesetzt. Und jetzt bin ich bei unserer ersten Frage, was geschieht eigentlich beim Heiligen Abendmahl? Und wenn ich unsere kirchliche Praxis angucke, dann kann ich nur sagen, entweder es geschieht der Wille des Herrn oder der Wille des Herrn geschieht eben nicht. Ja, entweder oder, das ist an der Stelle tatsächlich zunächst mal die Alternative. Unser Augsburger Bekenntnis verbindet ja die Badener und die Württemberger und alle evangelisch-lutherischen Kirchen, lehrt von der Kirche, dass allzeit eine heilige christliche Kirche sein und bleiben wird, welche die Versammlung aller Gläubigen ist, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die Sakramente laut dem Evangelium gereicht werden. Dies genügt zur wahren Einigkeit der christlichen Kirche, dass da einträchtig oder übereinstimmend nach reinem Verstand das Evangelium gepredigt und die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Nicht notwendig hingegen ist es zur wahren Einigkeit der christlichen Kirche, dass überall ähnliche von Menschen eingesetzte Zeremonien oder Bräuche oder Rituale eingehalten werden. Jetzt muss man halt das eine vom anderen unterscheiden. Was ist von Menschen eingesetzt? Was hat Jesus Christus gestiftet? Unsere Bekenntnisschriften, gerade in der Augsburger Bekenntnis, verweisen in dem Zusammenhang auf das vierte Kapitel des Epheserbriefs. Offensichtlich wusste man damals noch, warum das Heilige Abendmahl so zentral ist. Weil eben das Evangelium und auch die Sakramente der Kirche nicht von Menschen eingesetzt sind, sondern von Jesus Christus persönlich gestiftet. Vorgegeben ist uns das. Und damit definiert auch unser Bekenntnis die Kirche als eine Institution göttlichen Rechts. Das machen nicht wir. Auch uns ist, ich will mal so sagen, das, was Kirche bedeutet, vorgegeben nach dem Vermächtnis Gottes. Und damit meine erste These, das Heilige Abendmahl gehört essentiell zum Sein der Kirche. Es ist unverzichtbar. Wir haben zur Feier des Heiligen Abendmahls keine Alternative. Woher kommt das Heilige Abendmahl? Versuchen wir das Umfeld jetzt noch ein kleines bisschen jetzt auszuleuchten. Wir gucken uns nächstes Mal das Passafest an. Im Rahmen einer Passafeier ist das Heilige Abendmahl von Jesus Christus ja als vorgezogener Sederabend eingesetzt worden. Die Feier beginnt am Abend. Grundsätzlich beginnt nach jüdischem Verständnis jeder Tag mit dem Abend. Aus Abend und Morgen wurde schon der erste Tag und deshalb fängt halt der Tag nach der Bibel am Abend an. So hat Gott die Welt geschaffen. Besondere Bedeutung hat die Geschichte vom Auszug der Israeliten aus Ägypten. Auf diesem Hintergrund, 13. vorchristliches Jahrhundert, herrschte damals Ramses II. Als Pharao. Vermutlich war es in seiner Zeit, als für ihn diese jüdischen Gastarbeiter die Ziegel gebrannt haben und ganze Städte errichten mussten. Es heißt, seine Faust lag schwer auf Israel. Es kam Mose, der ruft das Volk zusammen und dann gibt er an, um Mitternacht will Gott, der Herr, durch Ägypten gehen. Er wird alle Erstgeborenen in ganz Ägypten schlagen. Dann soll das Blut des Passahlammes euer Zeichen sein. Und auch hier von Gott eingesetzt. Hat das Volk nicht selber erfunden. Gott hat es geboten. Auf sein Wort hin wurde das Passa gefeiert. Und mit diesem Passa beginnt die jüdische Zeitrechnung. Dieser Monat soll der erste bei euch sein. Von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Und bevor Israel raus ist aus Ägypten, wir kennen die Geschichte, musste jede Familie das Passahlamm schlachten. Sie mussten es am Stück braten und dann gemeinsam aufessen. Etwas vom Blut der Tiere sollten sie nehmen, an die Pfosten, an der Tür und an die obere Schwelle streichen. Durch das Blut des Lammes sind alle verschont geblieben, die sich in den Häusern mit diesem Zeichen aufgehalten haben, als der Engel Gottes durch Ägypten ging, um die Erstgeburt zu schlagen. Zeichen der Verschonung, das Blut des Lammes. Und so feiern seit über 3000 Jahren jüdische Familien auf der ganzen Welt im Frühling nach wie vor das Passafest. Der Beginn fällt auf den Vollmond nach dem Tag, der so lang ist wie die Nacht, Tag und Nacht gleich im Frühjahr und dann der Vollmond. Es gibt vermutlich kaum einen anderen Feiertag auf dem ganzen Globus, in der gesamten Menschheitsgeschichte, der kontinuierlich länger so eingehalten wurde. Also ich zumindest kenne keinen, kann man vielleicht nachher nochmal googeln, vielleicht kann man noch jemand sagen, ob es da irgendwo in Fernost noch was anderes auftaucht. Für die Feier des Passa ist dieses Lamm geschlachtet worden. Das Blut des Lammes hat vor dem Würger alle verschont, an deren Türschwellen dieses Blut gefunden wurde. Es gab später die Ordnung, dass ausschließlich Priester die Lämmer schlachten und die Blutopfer darbringen durften. Der Hausvater spricht den Segen über den ersten Becher eines mit Wasser gemischten Weines. So wird der Sederabend heute noch vielfach gefeiert. Anschließend trinken alle. Es werden bittere Kräuter gereicht, dazu alttestamentliche Abschnitte gehört. Weitere Speisen folgen, vor allem das ungesäuerte Brot, die Matzot. Kann man in der Apotheke noch kaufen. Salzlose Diät macht es möglich. Dann kann man sich vielleicht sogar vom Hausarzt verordnen lassen, mal durchprobieren. Und dann kommt auch das Lamm. Als Ganzes gebraten. Kein Bein soll ihm zerbrochen werden. Bis zum anderen Morgen soll nichts übrig bleiben. Ist alles wichtig für unsere Abendmahlspraxis. Wir lassen ja auch nichts übrig. Ja. Der zweite Becher wird anschließend gefüllt. Anschließend befragt der Sohn den Vater über den Sinn von dem, was da... Ja, wozu das alles? Und es wird erklärt mit der Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten. Danach kommen die Hallelpsalmen, 113, 114. Ein zweiter Becher wird getrunken, wieder ein Segensspruch. Brot und Lamm und Kräuter werden zwischendurch gegessen. Nach dem Essen spricht der Hausvater das Dankgebet, dann der Segensspruch über den dritten Becher. Das ist der Becher des Segens. Auf den kommt Paulus wohl zu sprechen. Ja, der Kelch, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht das Blut Christi? Das ist der Becher nach dem Mahl. Dann gibt es noch einen vierten, letzten Becher, anschließend die letzten Psalmen. Und dann hieß es, und dann, danach ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus an den Ölberg, in den Garten Gethsemane. Dieser Segensspruch des Hausvaters zu Beginn des heiligen Abendmahls habe ich in Winterlingen in unsere Abendmahlsfeierfest aufgenommen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Entsprechend über Kelch, einfach um so ein bisschen den Bezug, die Brücke zum Volk Israel und zur Einsetzung des Passa und zur Sederordnung ein Stück weit zu Gehör zu bringen. Vermutlich fand die Stiftung des heiligen Abendmahls am 6. April des Jahres 30 statt. Experten streiten sich, ob es vielleicht doch das Jahr 33 war. Darauf kommen wir heute Abend, denke ich, nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Es war ein großes Passa, das bedeutet, der Beginn des Passa fällt auf den Sabbat. Das Essen mit Jesus war schon im Gang. Offensichtlich segnet Jesus das Brot nach dem zweiten Becher und er segnet den dritten Becher. Interessanterweise finden in der Abendmahlsüberlieferung der Evangelien und bei Paulus zunächst mal ein Passalamm keine Erwähnung. Paulus schreibt dafür, Christus ist unser Lamm, für uns geopfert. Nach der Chronologie des Johannesevangeliums stirbt Jesus am Kreuz zur selben Stunde, als die Lämmer im Tempel geschlachtet werden. Chronologie der letzten Tage Jesu, auch eine sehr, sehr heikle Geschichte. Das Johannesevangelium legt offensichtlich kalendarisch eine andere Grundlage als die ersten drei Evangelien. Muss man wissen, es existierten damals verschiedene Kalendarien. Wichtig für uns, Christus ist der Gottesknecht und als Gottesknecht das Opfer, das für viele sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden nach Jesaja. Paulus schreibt, auch wir haben ein Passalamm für uns geschlachtet, Jesus Christus. Johannes zeigt auf ihn, als er ihm begegnet, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Unsere Jahreszählung beginnt mit der Geburt Jesu Christi. Die Geburt Jesu Christi wurde aber viel, viel später als die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Unser Sonntag ist der Tag des Herrn, weil Jesus Christus an einem Sonntagmorgen auferstanden ist. Und deshalb ist sein Geburtstag oder die Geburtstagsfeier so wichtig geworden, weil Jesus Christus sich mit seinem Tod und seiner Auferstehung eben als unser Erlöser geoffenbart hat. Er kam zur Erlösung. Auf Golgatha hat er für die Sünden der Welt sein Blut vergossen. Er hat Heil und Frieden gebracht. Mit seinem Opfer verschont er alle, die das Zeichen des Lammes tragen, vor dem Strafgericht Gottes und vor dem ewigen Tod. Aus der Knechtschaft unter der Macht der Sünde führt er uns mit seinem Opfer durch sein Blut in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Das ist jetzt schon die Übertragung von Passa zu dem, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Auch hier nochmal das Wichtigste. Gott selber plant und beschreitet diesen Weg. Es ist Gottes Entscheidung, Gottes Wille. In Christus werden nicht mehr die Erstgeborenen geschlagen, sondern der einzig geborene Sohn wird hier dahingegeben. Es werden keine Opfertiere mehr dargebracht, kein Tierblut mehr vergossen, sondern Gott selber nimmt stellvertretend für uns das Gericht auf sich. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir heil. Hier fragt er nicht nach unserer Schuld, sondern er sucht an uns das Zeichen der Verschonung. Ich bleibe in dieser Deutung drin. Er geht an den Sündern vorüber, ja, wie der Engel, der Würgeengel damals in Ägypten an den Häusern vorüberging, wo er das Blut des Lammes sah. Und so geht Gott an uns vorüber, wenn er Christus an uns sieht und in uns. Gott ergreift auch hier wieder die Initiative. Gott führt hier mit dem, wie er sein Heil schafft, souverän Regie. Die Kreuzigung Jesu ist kein verhängnisvoller Fehler, wo irgendeine fehlgeleitete Justiz einen sagenhaften Irrtum begangen hat, sondern das Kreuz Jesu Christi war und ist allein Gottes Tat zur Erlösung der Welt. Gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, was ist das heilige Abendmahl, ja? Was geschieht und warum ist es so zentral? Hören wir nochmal auf Jesus Christus. Er nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib für euch gegeben. Der Dank ist dieser typische Lobpreis, ja, diese hebräischen oder aramäischen Segensworte. Jesus nennt sich in Johannes 6,35 selber das Brot vom Himmel, das den Lebenshunger wahrhaftig stillt. Hunger kennen wir alle. Gehört zu elementaren Lebensäußerungen. Stoffwechsel, Zellatmung müssen ja auferhalten werden. Und dazu braucht es Lebensmittel. Aber auch die Seele hungert und für die Ewigkeit gibt uns Gott ebenfalls Lebensmittel. Der Mensch versucht, seinen Hunger mit allen Mitteln zu stillen. Jesus verspricht wahren Frieden für die Seele mit dem, was er uns schenkt. Erfülltes Leben verspricht er allen, die der Vater ihm gegeben hat. Die kommen zu ihm. So ist es Gottes Wille. Versuchen wir zu verstehen, was uns Jesus Christus hier schenkt. Auch dazu nochmal eine alttestamentliche Grundlage. 2. Kapitel Mose, Kapitel 16, wird berichtet, wie sich die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron aufgelehnt hat. Die beschweren sich, weil die Verpflegung in der Wüste so schlecht war. Und Gott hat sein Volk aus dem Ägypten geholt, aber Ägypten selber haben sie offensichtlich noch nicht losgelassen. Im Grunde genommen steckt Ägypten noch in ihnen drin. Die träumen von der ägyptischen Küche. Die tanzen noch um einem ägyptischen Götzen nachgebildetes goldenes Kalb. Und anstatt Israel dafür zu bestrafen, macht Gott an dieser Stelle seinem Volk ein Geschenk. Brot vom Himmel. Mit diesem Geschenk versucht er herauszukriegen, ja, ob das Volk nach seiner Weisung lebt oder eben nicht. ist ein erstaunliches Brot, dieses Brot des Himmels. So viel oder so wenig auch gesammelt wird, es reicht immer, aber es reicht immer nur für einen Tag, mit einer Ausnahme. Wenn man es am Freitag sammelt, muss es für den Samstag mitreichen. Sie sollen ja den Schabbat halten können. Ja, am sechsten Tag kriegen sie die doppelte Menge. Das Manna, kein gewöhnliches Brot. Es ist was, ja, was Eigenes, unerklärlich, ein wunderbares Brot. Manu, was ist das? Gott selber gibt es seiner Gemeinde. Und das Wunder geschieht fast 40 Jahre lang täglich. Und es hört erst auf, als die Israeliten ins verheißene Land kommen. Und bis zuletzt wissen sie im Grund nicht, was sie eigentlich da jeden Morgen zu essen bekommen. Manu, was ist das? Zusätzlich kriegen sie auch noch Fleisch vom Himmel. Morgens Manna, abends Fleisch der Wachteln. Da wussten sie, was das ist. Jesus nennt sich das wahre Brot, das zum Erreichen des ewigen Zieles genügt. Er spricht, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ich ziehe jetzt Johannes 6 an der Stelle rein, zur Erklärung für das, was Jesus Christus mit der Feier des heiligen Abendmahls schenkt. Das ist meines Erachtens eine gut begründete Methode, Gottes Wort durch Gottes Wort auszulegen. Jesus Christus selber legt es uns ja buchstäblich in den Mund. Er fährt fort, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Jesus Christus. Und dann nimmt er nach dem Mahl den Kelch, sagte dann, gab ihnen den und sprach, nehmt hin und trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, für euch und viele vergossen, zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Reaktion damals, Johannes 6, ausgeschlossen, geht nicht. Ungenießbar, das ist ja lebensgefährlich, das ist ja ewiger lebensgefährlich. Schockierend, ja. Menschenfleisch konsumieren, ja, wer macht das? Das machen Haie, Aasgeier, aber doch nicht anständige Juden, anständige Christenmenschen. Jetzt sind wir bei dem Skandalon, beim Ärgernis, ja, von Gottes Wort. Blut ist doch nichts zum Trinken. Aber ja, im Blut ist das Leben, sagt Mose schon. Das Leben gehört aber Gott ganz allein. Wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch davon isst, gegen den will ich mein Antlitz kehren und ihn ausrotten, spricht der Herr. Und jetzt kommt Jesus und sagt hier, mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Bis heute scheiden sich an diesen Worten die Geister und die Konfessionen und die Denominationen und manchmal in einer Gemeinde auch einzelne Grüppchen. Aber wir machen es uns viel zu leicht, wenn wir jetzt einfach hingehen und relativieren oder vergeistlichen oder symbolisch verstehen oder auf andere Weise abschwächen, wegerklären, was Jesus Christus hier sagt. Jesus Christus hat uns zum Essen und zum Trinken das Mahl des neuen Bundes eingesetzt. Nicht zum Theologisieren, nicht zum Debattieren und schon gar nicht zum drüber spekulieren und irgendwo abheben und irgendwo ganz anders landen als bei ihm. Versuchen wir es noch näher zu verstehen. Wenn wir bedenken, dass Johannes am Evangelium am Anfang Jesus selber als das fleischgewordene Wort Gottes bezeichnet, dann finden wir vielleicht von der Seite her nochmal einen Zugang, um das besser zu verstehen, was Jesus mit seinem Leib als Brot vom Himmel meint. Ja, oder von seinem Blut, das er zu trinken gibt. Der Hesekiel, Prophet, überliefert, wie Gott ihm befohlen hat, isst diese Schriftrolle. Hesekiel berichtet, ich tat meinen Mund auf, er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du musst die Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hineinessen und deinen Leib damit füllen. Gottes Wort konsumieren. Da aß ich sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Jeremia sagt mal, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, Kapitel 15. Apokryphenschrift, Buch Sirach, da wird mal eine Stelle, taucht eine Stelle auf, da sagt die Weisheit: Kommt her zu mir alle, die ihr nach mir verlangt. Ich sproste lieblich wie der Weinstock. Wer von mir isst, den hungert immer nach mir. Wer von mir trinkt, den dürstet immer nach mir. Jesus vergleicht sich mal mit dem Weinstock. Kommt uns bekannt vor, ich bin der Weinstock, spricht er. Ihr seid die Reben. Paulus bezeichnet Jesus als die Weisheit Gottes. In Jesus Christus kumulieren diese ganzen Bilder und metaphorischen Worte. Der gekreuzigte Christus, den einen Ärgernis, den anderen eine Torheit, verkündigt Paulus als die Weisheit Gottes und die Kraft Gottes, für uns zur Gerechtigkeit und Erlösung gemacht. Jetzt kann man so sagen, die menschgewordene Kraft und Weisheit Gottes für uns zur Erlösung gemacht, sagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Mit seinem Wort verbindet sich selber der heilige Gott an die Gegenwart von Brot und Wein, seine Gegenwart an die Gegenwart dieser Elemente. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und dann sind schon wieder Einwände da. Das war jetzt wieder Deutsch. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. Griechisch. 1:1 original übersetzt. Aber gehen wir jetzt ins Aramäische und ins Hebräische, fällt das Wort ist. Und jetzt haben wir grammatikalisch einen Nominalsatz vor uns, der noch viel deutlicher als unser Wort ist es auf den Punkt bringt, was dieses ist meint. Meines Erachtens würde allein schon das genügen, dass uns das Neue Testament auf Griechisch überliefert ist, damit auch jeder von uns hier verstehen kann, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte, dass dieses ist, ist bedeutet und zu Recht hier steht. Von Anfang an hat es die Gemeinde nicht anders verstanden. Nicht dies bedeutet oder dies meint oder dies könnte vielleicht irgendwie möglicherweise sein, sondern dies ist. Ohne Wenn und Aber. Jesus nimmt das Brot, dies ist mein Leib. Jesus nimmt den Kelch, dies ist mein Blut. Ohne Wenn und Aber. Genauso wie bei der Taufe Jesu. Die Himmelsstimme sagte, du bist mein lieber Sohn. Da fehlt es ist auch. War auch nicht deutsch. Auch nur im Griechischen übersetzt. Oder bei der Verklärung Jesu. Dies ist mein lieber Sohn. Auf den sollt ihr hören. Jesus Christus stiftet den neuen Bund. Er ist der hohe Priester, der das Opfer schlachten darf. Und er ist gleichzeitig das Opfer, das mit seinem Blut die Verschonung schenkt. Das Bundesblut zur Sühne auf die neue Gemeinschaft aus Juden und Christen wird es gesprengt. Ja, das Wort sprengen, dieses Ausspritzen, das ist dann früh mit der Taufe verbunden worden, zu Recht. In der Taufe wird uns zugeeignet, was Jesus Christus auf Golgatha erworben hat. In der Feier des heiligen Abendmahls wird dieser Bund erneuert. Ursprung und Garantie des Bundes ist allein in Gott begründet, hängt nicht am menschlichen Wollen oder Vollbringen, ist Gottes Gnade. Gnade, Gnade allein. Und weil es in Gottes Gnade begründet ist, deshalb ist auch dieser Bundesschluss absolut verlässlich. Ohne Wenn und Aber können wir denken und meinen, was wir wollen. Das Wort Gottes steht in Ewigkeit. Man könnte jetzt hier von einer Wandlung sprechen. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte von einer Neuschöpfung sprechen. Was hier geschieht in der Feier des heiligen Abendmahls, geschieht durch Gottes schöpferisches Allmachtswort. Gott schafft Neues, er spricht, es geschieht, er gebietet, es steht da. Gott ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Die Hochzeit zu Kana, da wurde Wasser zu Wein. Der Feier des heiligen Abendmahls wird Wein zu Blut. Und indem wir uns hineinnehmen lassen in den Bund des Blutes, wird durch das Blut Vergebung und Reinigung von aller Schuld und ewiges Leben geschenkt. Ja, vergleichbar mit einer Totenauferweckung. Neues ist geworden. Hier handelt Gott in seiner Schöpfervollmacht. In seiner Schöpfervollmacht bindet sich der Allmächtige an Brot und Wein. Warum? Damit wir ihm begegnen können. Dies tut zu meinem Gedächtnis, sagt er. Komme ich gleich nochmal drauf. Warum tun wir in unseren Gemeinden und auch ohne unsere Gemeinden so vieles und das nicht, was Jesus Christus selber geboten hat? Das ist die Frage, die treibt mich schon seit Jahr und Tag um. Und bei der ganzen Krise, die jetzt gerade wieder durch unsere Landeskirche zieht, frage ich mich noch viel intensiver. Warum gehen wir nicht eigentlich aufs Nächstliegende zurück, halten uns an die Verkündigung des Evangeliums und an das, was Jesus Christus geboten hat? Ich frage weiter, wie kann denn eine Kirchengemeinschaft von Menschen erwarten, dass sie Gottes Wort beherzigen, wenn sie es selber gar nicht tut? Wie feiern wir das heilige Abendmahl? Auch dazu hören wir auf Jesus Christus. Er bestimmt, was wir dazu brauchen. Brot und Wein. Dazu reicht er jetzt nicht mal schnell Alternativen. Wir könnten ausweichen, aber wir wecken damit den Verdacht doch, dass wir was anderes machen, als er eigentlich geboten hat. Also es ist ratsam, bei dem zu bleiben, was Jesus Christus sagt. Er wählt die Tischgemeinde aus. Alles, was mir mein Vater gibt, kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, spricht er. Wie bei diesen Hochzeitsgleichnissen. Die zu ihm kommen, sind seine erwählte Gemeinschaft. Da gibt es jetzt vorher keine Glaubenstests, sondern ja, Jesus Christus lädt ein, alt, jung, Jude, Grieche, Sklave, freier Mann, Frau, kann man alles Mögliche jetzt noch reinlesen. Gott will alle. Wer zu Jesus kommt, wird nicht zurückgestoßen. Das heilige Abendmahl ist jetzt, sage ich mal, nicht in erster Linie Versammlung für die besonders Glaubensgefestigsten. Jesus Christus ruft Mühselige und Beladene zu sich. Ja, gehöre ich auch dazu. Ich freue mich jeden Samstagabend, wenn wir in der Kirche zusammenkommen und Gelegenheit haben, sein Mahl zu feiern. Weil es uns neue Kraft gibt. Und das braucht auch Pfarrer neue Kraft. Vielleicht ganz elementar für die Gemeinden dringlichst als allererste. Ja. Schwache werden hier gestärkt, Trauernde froh gemacht, Sünder gerechtfertigt, Angstvolle getröstet. Die Gesunden bedürfen doch des Arztes nicht, sondern die Kranken. Der Ruf unter das Wort des Evangeliums, der Ruf an seinen Tisch, der Ruf in seine Gemeinschaft, der setzt sich fort. Es ist unsere Aufgabe, diesen Ruf weiterzutragen. Wir erleben es, wenn ein Mensch sich bekehrt, vielleicht bei einer Evangelisation unters Kreuz geht, dort sein Herz vor Gott ausschüttet und sich dann zum Glauben mit Jesus in der Nachfolge rufen lässt und sich dafür entscheidet. Dieser Weg setzt sich fort mit dem Gang an den Altar, mit der Erneuerung dieses Ja-Worts zu Gott. Kann man gar nicht oft genug gehen. Wer den Frieden mit Gott sucht, Vergebung der Sünden, Heil durch das Opfer Jesu Christi, der gehört durch die Taufe zu Gottes Familie. Und als Gottes Kind gehört ein Getaufter an Gottes Tisch. Und wer ein waches, offenes Ohr hat, der möge doch gehorchen. Warum denn nicht? Dort gehören wir hin. Das ist unser Familientreff. Wie oft gehören wir hin? Ich weiß nicht, wie oft bei Ihnen zu Hause sich die Familie am Tisch trifft. Apostelgeschichte gibt uns Lukas den Rat, sie blieben beständig. Der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. 5 Kennzeichen der Kirche haben wir es mitgezählt. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen und im Gebet. Das ist beständig. Das gehört dazu. Das ist mit einmal nicht getan. Ich weiß nicht, wer bloß einmal alle 4 Wochen mal vespert. Hätten wir ein Problem. Wer wäscht sich denn nur einmal im Jahr die Füße? Hätten wir auch ein Problem. Müssten wir auseinandersitzen wie in Corona-Zeiten. Wir beten im Vater unser, unser täglich Brot gib uns heute. Das Wort täglich, das ist eines der am schwierigsten zu übersetzenden Worte in unserer Bibel. Es wird vielfach so übersetzt, unser Brot für den heutigen Tag. Man kann es aber mit demselben Recht übersetzen, unser Brot für den morgigen Tag oder unser Zukunftsbrot gib uns heute. Oder Hieronymus, lateinisch, hat es übertragen, unser übernatürliches Brot gib uns heute. Sind wir wieder bei Manna. Ja, hat alles seine Berechtigung. Es weist uns auf das Geheimnis Gottes in Christus hin. Ja, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Um Gott zu erkennen, braucht es Beständigkeit. Ja, Erkenntnis braucht Zeit. Freundschaft braucht Zeit. Liebe braucht Zeit und Ehe braucht sowieso Zeit. Sonst haben wir was falsch gemacht. Ja. Liebe ohne Treue ist nicht mal eine halbe Sache. Braucht Zeit, Geduld, Beharrungsvermögen, Beständigkeit. Das geistliche Wachstum geschieht auch nicht plötzlich. Es geschieht durch kontinuierlichen Vollzug dessen, was Christus geboten hat. Der Glaube verändert uns dann von innen nach außen. Die Veränderungen werden im Lauf der Zeit spürbar. Sie werden zuweilen sogar sichtbar. Jesus Christus gibt uns mit seinen Worten vor, wie wir das Heilige Abendmahl feiern. Er gibt uns seine Worte vor. Er zeigt uns, wie wir die Gaben segnen sollen. Er zeigt uns sogar in seinem Wort, wer dazu berufen ist. Und wer es besser bleiben lässt. Da gibt es in der Kirche eine Ordnung, die ist uns vorgegeben. Die Kirche ist doch kein Chaosclub. Gott hat die Welt geordnet geschaffen. Das Durcheinander macht nicht Gott. Der Durcheinanderbringer ist der Widersacher. Die Ordnung in der Kirche ist keine zum Herrschen, es ist eine Dienstordnung. Aber ohne Ordnung kein Leben. Wo das Chaos wuchert, da sprechen wir von Tumoren. Geordnetes Zellwachstum, das entwickelt sich. Ordnung ist Merkmal von Schöpfung, Merkmal von Leben. Ordnung Gottes zu respektieren, ist ein Gebot der Demut. Gottes Ordnung zu achten, ist ein Gebot der Weisheit. Ja. Konsequenzen für die Praxis in der Kirche. Dies tut. Damit ist eigentlich das Wesentliche gesagt. Ja, Brot, Wein mit Wasser gemischt, war damals zu der Zeit vermutlich so gängig. Ein Gebet um die Bitte des Heiligen Geistes. Das Gebet entspricht unserem realen Unvermögen zum Heil. Das Heil ist Gottes Geschenk allein. Es ist nur recht, wenn wir auch Gottes Heiligen Geist bitten durch, ja, und mit und unter Brot und Wein wirksam zu sein. Warum ist das Heilige Abendmahl so zentral? Ja. Nochmal im Bild des Passa. Gott verschont die Angehörigen auch des neuen Bundes, aber er verschont sie vor dem ewigen Verderben. Das Blut des für uns geopferten Passa-Lammes Christus bewahrt uns vor dem zweiten Tod. Das Gericht Gottes geht an uns vorüber, wenn wir gezeichnet sind vom Blut des Lammes. Wir brechen im Namen Gottes auf in die neue Freiheit der Kinder Gottes. Vor uns das neue Leben in der Gegenwart Gottes bei Tag und bei Nacht, wie die Feuersäule bei Nacht und die Wolkensäule am Tag Israel voranging. Gott will an das Bundesblut erinnert werden, mit dem wir reingewaschen sind von unseren Sünden. Deshalb tut dies zu meinem Gedächtnis. Christi Blut, sein Leib, durch Gottes Gnade real gegenwärtig unter Brot und Wein. Das ist das Geheimnis des heiligen Abendmahls. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Jetzt dürfen wir das Wort Gedächtnis nicht so als eine Art, sage ich mal, sentimentale Erinnerung oder affektiven Rückblick verstehen, sondern ich versuche es verständlich zu machen in der Sprache der Bibel. Ja, in den Schriften, in den heiligen Schriften Israels wird immer wieder von Gottes Gedenken gesprochen. Wenn Gott eines Menschen gedenkt, dann ist dieser Mensch real gegenwärtig vor und bei Gott. Und wenn ein Mensch bei Gott real gegenwärtig ist, dann lebt dieser Mensch. Auch wenn er für menschliche Augen vielleicht sogar verstorben ist. Aber im Gedächtnis Gottes zu sein, bedeutet Leben. Wenn der Übeltäter am Kreuz Jesus bittet, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, dann sagt Jesus zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein, real, gegenwärtig, obwohl dieser Verbrecher am Kreuz ja vor den Augen der Zuschauer stirbt. Aber Jesus verspricht damit die Erlösung des Beters als die reale Gegenwart in seiner Gemeinschaft. Das heilige Abendmahl ist für die Gemeinde und für ihr Leben grundlegend und unverzichtbar. Es gehört essentiell zu unserem Christ- und Kirche-Sein. Es wurde in der Gemeinde täglich gefeiert. Eine wöchentliche Abendmahlsfeier als eine Art Tagwochengottesdienst ist meines Erachtens erstrebenswert. Jetzt hatten wir, ich weiß nicht was, der Herzog Ulrich in Württemberg, er ist ja für die Badener nicht zuständig, aber er hat in seiner Kirche, oder war es der Herzog Christoph, hat reingeschrieben, weil seine Untertanen so sture Blitz sind. Ja, die Württemberger sind es halt, wie sie sind. Deshalb gesteht er ihnen zu, dass es einmal 14-tägig in Ordnung ist, wöchentlich anzustreben. Aber Württemberger kriegen da Ausnahmeregelung. Wir sind hier in Baden. Für die Feier des heiligen Abendmahls sollten die biblischen Grundlagen gelten. Es ist vom Herrn der Kirche persönlich eingesetzt und verbindlich gestiftet als ein testamentarisch verfügter Bund. Da kann man nicht dran rummachen, damit spielen. Geht nicht. Testament ist ein Testament. Woran ist die Teilnahme am heiligen Abendmahl gebunden? Nun, hineingetauft in die Gemeinschaft der Gottesfamilie. Vertrauen auf Gottes Wort. Teilhabe am Leib Christi. Die Unterscheidung des Leibes und Blutes Christi von einem gewöhnlichen Mahl. Das gibt uns Paulus vor. Ja, dazu gehört die reale Versammlung. Württemberg haben wir das Problem, dass ja jetzt mit Corona-Maßnahmen sowas wie zur Notlösung auch digitale Abendmahlsfeiern eingeführt werden sollen und demnächst kirchenrechtlich verbindlich sogar möglich sind. Ich weiß nicht, wie man sich digital versammeln soll. Im Grundgesetz, Artikel 8, steht drin, was eine Versammlung ist. Und die Versammlungsfreiheit wird nur dann eingeschränkt, wenn so eine Versammlung zur Gewalt gegen den Staat aufruft und bewaffnet ist. Mir ist es egal, wenn jemand am Bildschirm sitzt und von mir aus einen Sprenggürtel da um sich herum hat und drei Kalaschnikows in der Gegend rumschwenkt und ein Bajonett aufspießt. Kann er am Bildschirm durchmachen und wenn er einen Bildschirm durchlöchert, ist mir das auch gleich. Das tangiert eine Versammlung nicht. Wir müssen unterscheiden, was sind Fakten und was bedeutet, alternative Fakten zu schaffen. Mehr sage ich an der Stelle jetzt mal nicht. Ein letztes. Warum ist das heilige Abendmahl so zentral? Ich will es mal auf den Punkt bringen, um der Glaubensgewissheit willen. Wer auf Reisen geht, setzt sich ein Ziel. Wir wissen wohin. Und damit man das Ziel erreicht, setzt man sich manchmal sogar ein Schiff oder ein Flugzeug. Wir haben es heute ins Auto gesetzt. Wenn man sich da reinsetzt, geht man davon aus, das Ding kommt an. Die Motoren sind in Ordnung, Maschinen gewartet, genügend Treibstoff drin und der am Steuer sitzt oder was weiß ich, der hat gelernt, was er da macht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Christen sehr unkritisch und sorglos unterwegs sind auf der Reise ins ewige Leben. Wer ist sich denn seines Heiles in Christus gewiss? Nun, der allmächtige Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Zum Heil für die Welt ist Christus ans Kreuz gegangen, dort für uns gestorben. Zur Erlösung für die vielen hat er sein Blut gegeben, um uns von Sünden zu reinigen. Gilt das dir? Was gibt dir die Gewissheit? Und wenn deine Gewissheit erschüttert sein sollte, dann geh den Weg an den Altar des Herrn und lass dir sein Leib und sein Blut reichen zur Vergebung der Sünden, zur Erneuerung dieses Bundes. Gott in Christus, mach dir dieses Geschenk. Darum zu ringen, ist unsere Aufgabe als Seelsorger, dass unsere Gemeinde des Glaubens an das Heil gewiss wird. Was geschieht im heiligen Abendmahl? Warum ist es so zentral? Letzte Geschichte, Emmaus. Zwei Jünger dorthin unterwegs, auch auf einer Reise. Ihnen ist Jesus begegnet, erkannt haben sie ihn zunächst nicht, kriegen dafür eine Bibelstunde, eine der wichtigsten in dieser Welt, die jemals gehalten wurde. Und dann beim Brotbrechen, als er mit ihnen einkehrt, gehen ihnen die Augen auf. Brotbrechen. Früher Ausdruck für das, was Jesus Christus auch beim Abendmahl getan hat. Er nahm das Brot, sagte Dank und brach's. Die Worte sind bewusst identisch. Der unmittelbare Bezug zwischen dem heiligen Abendmahl und Christus mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung bei Emmaus ist gesucht, gewollt. Dann gehen ihnen die Augen auf. Sie erkennen ihn. Ja, das ist der Herr. Er ist da. Sie erkennen ihn am Brechen des Brotes. Sie sind sich seiner Gegenwart gewiss. Ein Augenblick. Unwahrscheinlicher Augenblick. Durch nichts zu ersetzender Augenblick, mit nichts in der Welt wahrscheinlich für die beiden aufzuwiegen. Danach sehen sie nicht mehr. Ja. Aber so soll es sein. Das geschieht im heiligen Abendmahl. Die Begegnung mit ihm. Das Erkennen, er ist da. Für einen kurzen Moment, für einen längeren Moment. So lang, bis wir ihm gegenüberstehen und ihn dann sehen, wie er ist. Ja, damit fasse ich zusammen. Ich persönlich bin überzeugt. Ich glaube, ich lehre, ich bekenne. Im Abendmahl geschieht genau das, was Jesus Christus sagt. Er spricht, es geschieht. Wir begegnen im heiligen Abendmahl unserem Herrn und Gott leibhaftig, verborgen unter Brot und Wein. Wir erkennen im heiligen Abendmahl die Stimme des großen Hirten seiner Gemeinde. Martin Luther erklärt es im kleinen Katechismus mal so: Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi unter Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken, von Jesus Christus selbst eingesetzt. Essen und trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte, die da stehen, für euch gegeben und für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Diese Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament. Beides, Essen und Trinken und die Worte. Und wer denselben Worten glaubt, der hat, was sie sagen und was sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Wer aber diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, ist unwürdig und ungeschickt, denn das Wort für euch fordert gläubige Herzen. Das geschieht im heiligen Abendmahl, darum ist es so zentral.